und befindet sich auf dem geistigen Niveau von dem abgelaufenen Pack Toastbrot, den ich morgen im Küchenschränkchen gefunden habe. Ich würde mich nicht auf den Test rauslassen, aber was die Bettwanze angeht, habe ich eher das Gefühl, Greta hätte die schon mitgebracht in die israelische Haft. Also, nein, ich fühle mich immer noch neoliberal. Ich probiere es noch einmal kurz. Hallo allerseits, es ist Mittwoch und höchste Zeit für eine neue Ausgabe von The Daily Mill. Heute mit einer Story, die ich euch unbedingt erzählen will, weil ich habe aufgrund dieser Story so einen Hals. Und ich möchte, dass der Hals wieder normal wird. Also normal, einfach so wie mein Hals halt ist. Wieso rede ich überhaupt über meinen Hals? Ja, ist gleich, ihr wisst, was ich meine. Eine Story, die mich wahnsinnig aufregt und ich teile einfach gerne das Elend der Welt mit euch im Rahmen von Psychohygiene gewissermaßen. Aber bevor ich zu selber aus Story komme, machen wir einen soften Einstieg, damit wir uns so ein bisschen langsam antasten an den Wahnsinn vom Tag. Wir gehen zuerst an Berliner Schule und dort lernen wir zwar weder Deutsch noch Rechnen noch irgendetwas bekanntlich, aber man lernt etwas Neues. Schaut euch bitte den Ausriss an aus der Berliner Zeitung. Messer statt Mathe. Polizisten bereiten Sechstklässler auf potenzielle Messerangriffe vor. Ist das nicht putzig? Ist das nicht lebensnäher? Man sagt ja immer, man sollte in der Schule wieder mehr fürs Leben lernen. Und ich habe immer gedacht, das betrifft so, man lernt vielleicht, wie eine Steuererklärung ausgefüllt wird oder was eine Krankenkasse ist. Weißt du, so Zeug, wo du dann später in dein Erwachsenenleben geworfen wirst, die einfach musst du damit auseinandersetzen, aber in der Schule erzählt dir niemand etwas davon. Das habe ich mir vorgestellt unter aufs Leben vorbereitet. Aber in Berlin ist es offensichtlich so, die wichtigste Vorbereitung fürs Leben ist, dass man sich auf potenzielle Messerangriffe vorbereitet. Schauen wir da mal schnell genauer rein, was das bedeutet. Da steht also ein Kamerateam der Kindersendung, begleitete die Polizisten Kai-Jörn Rosin und Gabi Ballmann bei ihrem Besuch. Die beiden erklärten den Schülern anschaulich, wie gefährlich schon kleine Klingen sein können. Zu Beginn fragte Rosin, wie lang ein Messer sein müsse, um tödlich zu verletzen. 4 Zentimeter? 12? Rosin antwortete, tatsächlich reicht 1 Zentimeter, also 10 Millimeter. Die 11- bis 12-Jährigen waren sichtlich schockiert. Gut, also wir haben jetzt gleich noch ein bisschen Mathe drin gehabt, nämlich dass 10 mm 1 cm sind. Die Kinder haben also tatsächlich etwas gelernt, wo wahrscheinlich Berliner Schüler sonst nie erfahren hätten. Aber die Grundaussage ist, hey, schon eine Messerklinge von 1 cm, ich weiss gar nicht, ob es Messer gibt, die nur 1 cm Klinge haben, aber ist ja gleich, jedenfalls nur schon 1 cm Messerklinge reicht zum Sterben. Was ich lustig finde, obwohl es ja überhaupt nicht lustig ist, wir haben dauernd die Leute, die uns erklären, das sei alles gar nicht so schlimm in Deutschland und die Gewalt, vor allem ausgeübt durch migrantische Leute, die sei gar nicht real, das sei alles ein rechtspopulistisch hochgekochtes Züppli. Wieso genau muss man den Schülern in Berlin erklären, wie man sich gegen Messerangriff wappnen kann, wenn es kein Problem ist, das fragt man sich. Und wenn ihr wissen wollt, ob es ein Problem ist oder nicht, gebe ich euch noch einen Webtipp. Die Webseite messerinzidenz.de liefert sehr wertvolle Erkenntnisse. Ich zeige euch da ganz einen kurzen Clip. Das ist einfach eine kurze Aufnahme aus einem Zufallsdatum. Irgendwann im August habe ich das einmal gemacht. Die Webseite zeigt quasi Echtzeit aufgrund von Polizeimeldungen, wo überall in Deutschland gerade irgendwelche Vorfälle mit Messer verzeichnet werden. Also sei das ein Raubüberfall oder häusliche Gewalt, wo ein Messer dabei ist oder eben irgendwie Leute, die im Stadtpark mit Messer bedroht oder Schlimmeres werden. Wenn ihr mal auf messerinzidenz.de geht, werdet ihr feststellen, dass auf dem Herzige Landkärtli, auf der interaktiven Echtzeitkarte, sich eigentlich zu jedem Zeitpunkt vom Tag 24 Stunden am Tag, relativ viel von diesen kleinen Messersymbolen tummelt. Also scheint mir da nicht ganz falsch, wenn man vielleicht schon in der Schule darüber redet, nicht ganz falsch, aber ein bisschen beunruhigend. Und damit kommen wir zur eigentlichen Story vom Tag, wo noch vielleicht am Rande mitbekommt, aber ich finde, es wird viel zu wenig darüber geredet und darum müssen wir jetzt dringend darüber reden. Ich zeige euch da ein Bild. Es geht um einen Fall rund um die Schweizer Fußballnationalmannschaft. Und zwar der TikToker Bierweich zieht SFV-Urteil vor Gericht. Wegen seiner Videos zur Schweizer Fußballnazi wurde Mirko Casorelli angezeigt und verurteilt. Jetzt will er sich vor Gericht wehren. So, es geht also um den Mirko Casorelli, wie der Mann bürgerlich heisst. Der nennt sich Bierweich. Ein lustiger Name. Das ist ein Satiriker-Parodist, der vor allem auf TikTok, auf der Online-Videoplattform, zugange ist. Mit sehr, sehr vielen Followern. Ich glaube, es sind 90 bis 100.000 Follower oder so. Und der macht so satirischen Content. Und der ist wegen einem Video, das schon relativ lang zurückliegt, ist der angezeigt worden vom Schweizer Fußballverband. Und die Schaffhauser Staatsanwaltschaft hat den Birrenweich jetzt verknurrt zu um etwas über 10.000 Franken Strafe plus Buss, weil er diskriminierend war und einen Aufruf zu Hass gemacht hat in dem Video. Wir schauen schnell in dem Video rein vom Birrenweich.
Ja, Birrenweich, und die andere Hand auch noch gerade auf, du Arschloch. Nein, es gab verdammt nochmal zwei Strafen Scherde. Nein, du Arschloch auch, oder? Keine Lust zum Singen, Arschloch. Nein, komm. Du gehst gescheiter da mal die Penalty schiessen lernen, du verdammt zu, Arschloch. Hey, dann schau mal den Schachtelkopf. Nein, Birrenweicher Schachtelkopf. Nein, komm, jetzt hotzen. Weg, komm, nein.
Gut, also, das hätte jetzt nicht sehr sympathisch tönt, gell? Er lässt da eben über die Fußballer in der Schweizer Fußballnazi, vor allem über den migrantischen Hintergrund Fußballer, die bei den Hymnen nicht mitsingen. Und der Schweizer Fußballverband war ganz entsetzt und hat gefunden, das geht gar nicht, das ist rassistisch, das diskriminieren, wir zeigen dem auch an. Jetzt ist aber die Sache die folgende. Der Birrenweich hat eine Parodie gemacht auf ein real existierendes Video auf YouTube. Irgendein Herr, der so rein von der Stimme her so ein bisschen nach einem ältere Schweizer Stammtischbrüder tönt, hat ein YouTube-Video aufgeladen oder irgendjemand hat ihn gefilmt und ein YouTube-Video aufgeladen, wo der selbstbewusste Herr das sagt, was man jetzt hier gehört im Clip vom Birrenweich. Also jemand hat vom Leder gezogen, tatsächlich eher so ein bisschen rassistisch anmutend über Fußballspieler in der Schweizer Nazi und hat ziemlich unschöne Ausdrücke für die verwendet. Und der Birrenweich als Satiriker hat das genommen, hat das zusammengeschnipselt und hat die Wortwahl heisst, was übernommen und das parodistisch präsentiert. Das heisst, er hat sich nicht lustig gemacht über Migranten im Team der Schweizer Fußball-Nazi oder Nachfahren von Migranten, sondern er hat den Herrn parodiert, der die rassistische Äußerungen gemacht hat. Weißt du, wenn der Bruno Ganz in «Der Untergang» den Hitler gespielt hat, hat er auch nur den Hitler gespielt. Er ist nicht der Hitler gewesen und er hat vermutlich auch nicht dem Hitler seine Positionen geteilt. Es war eine Satire. Der Birrenweich hat sich satirisch lustig gemacht über einen Rassist und wird dann wegen Rassismus verknurrt. Und wehrt sich jetzt vor Gericht gegen das. Er hat es erst nicht wollen, hat jetzt aber vom, Moment, wie heisst das, Bündnis für Redefreiheit oder Bündnis für freie Rede, irgend so etwas, ich blende es noch ein, hat da Hilfe bekommen, finanzielle Hilfe, um das Urteil weiterzuziehen. Was? Ganz, ganz wichtig ist. Der Birrenweich übrigens verheiratet mit einer dunkelhäutigen Frau und ausgestattet mit einem dunkelhäutigen Kind, selber halb Italiener, macht sich immer lustig eigentlich über Schweizer. Und er sagt selber das, schau mal rein.
Und dann würde ich nachsagen, eben, der ganze Content von mir ist ja eigentlich, die es verstehen, ist Rassismus gegen Schweizer eigentlich. Mhm. Wenn du ganz genau willst, also das ist nicht gezielt, dass ich mit Rassismus gegen Schweizer mache, aber ich nehme den Schweizer Hops, ich mache den Schweizer fertig.
Was du machst, ist eigentlich nur Gesellschaftsspiegel. Also
eigentlich... Weiss jetzt nicht, ob's ein toller Charakterzug ist, wenn er da quasi sagt, er sei rassistisch gegenüber Schweizer, aber ich glaube, ich verstehe, was er hätte wollen sagen. Er wollte sagen, ich nehme so Schweizer Bünzitum aufs Korn. Und für das nehme ich jetzt zum Beispiel auch eben Schweizer und sage eins zu eins, was der gesagt hat, ein bisschen überspitzt dargestellt, um euch vor Augen zu führen, wie absurd es ist, wenn sich da ein Schweizer lustig macht über Fußballspieler, die Hymnen nicht singen. Das ist die ganze Sache. Und jetzt ist aber im Schweizer Fußballverband, gell, da hat man nicht so einen Sinn für Satire und Parodie und Sarkasmus und so. Es ist ein gewisser Adrian Arnold, der ist Leiter Unternehmenskommunikation vom Schweizer Fußballverband, der völlig durchgestartet ist und den Birrenweich dann angezeigt hat. Ich zeige euch den Arnold da im Bild. Und schau mal, hoch, was hat er denn da in der Hand? Das ist ein Mikrofon. Und was steht denn da drauf? SRF. Ja, nein, der Arnold. Der Arnold war früher tatsächlich beim Schweizer Fernsehen gewesen, und zwar, glaube ich, Korrespondent in Paris und Berlin. Also nicht irgendwie im Archiv geschafft oder so, sondern tatsächlich journalistisch. Und später dann auch noch im Bundeshaus, als Bundeshauskorrespondent, bevor er zum Schweizer Fußballverband gegangen ist. Und der Arnold ist humorbefreit. Und der Arnold ist nicht in der Lage, eine Parodie von echtem Rassismus zu unterscheiden. Und er macht eine Anzeige und ist dann ganz glücklich über die erste Verurteilung und hofft jetzt wahrscheinlich, dass die zweite Instanz gleich entscheidet. Ich frage mich ein bisschen, der Herr Arnold, ist dem einfach langweilig in seinem Job? Und würde er gerne einfach anzeigen? Tut er gerne anzeigen? Leute anzeigen? Könnte sein. Also falls das der Fall ist, weißt, man müsste jetzt fast ein bisschen austesten, wie anzeigefreudig das ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel würde sagen, ich sage es jetzt so nicht, Herr Arnold, ich denke nur laut. Und wenn ich laut denke, dann ich rede mit mir selber. Also wenn ich jetzt würde sagen, der Arnold ist gemessen an dem Fall, wo er nicht gemerkt hat, dass eine Parodie nicht rassistisch ist, hat er die Intelligenzstufe von 100 Meter Feldweg und befindet sich auf dem geistigen Niveau von dem abgelaufenen Pack Toastbrot, den ich heute Morgen im Küchenschränkchen gefunden habe. Wobei ich nicht sicher bin, ob das nicht ein bisschen unfair ist gegenüber dem Toastbrot, weil das Toastbrot liegt schon relativ lange dort. Das hat vielleicht sogar schon ein bisschen Leben entwickelt und dann auch Intelligenzleben und liegt vielleicht sogar über dem Niveau von Adrian Arnold. Aber Herr Arnold, das habe ich alles nicht gesagt. Ich habe nur laut gedacht, ob Sie mich würden anzeigen, allenfalls, wenn ich das alles würde sagen, in einer Satire-Show, in einer Satire-Sendung, ob Sie dann wirklich zu dem Schritt wieder greifen und mir einen eingeschriebenen Brief schicken. Also, ich komme gerne Post über, ist kein Problem. Aber nein, es ist einfach peinlich. Lieber Fußballverband und auch liebe Schaffhauser Staatsanwaltschaft, wenn ihr nicht in der Lage seid, eine humoristische Parodie zu unterscheiden von echt rassistischen Aussagen, dann müsst ihr einfach aufhören, das zu machen, was er macht. Und Herr Arnold, vielleicht haben Sie von Fußball eine Ahnung, kümmern Sie sich doch bitte um fußballerische Meldungen und hören Sie auf, um einen Arzt zu zeigen. Danke vielmals. Und jetzt gehen wir nochmal schnell auf Deutschland. Und zwar geht es um den Herbert Reul, den Innenminister von Nordrhein-Westfalen, wo einfach gemessen an seiner äußeren Schiene, ich glaube, eigentlich gar nicht mehr müsste arbeiten. Seit etwa 30 Jahren vermutlich nicht mehr. Aber er schafft immer noch, er ist immer noch Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Und er sagt etwas ganz Interessantes zu Ausländerkriminalität in Deutschland. Hört da mal rein.
Da kann ich der AfD auch das Wasser dann doch abgraben, weil ich sage, das stimmt ja gar nicht mit deiner Debatte, das sind alles nur die Migranten und Flüchtlinge. Das ist ja Unsinn, weil ein Teil dieser Ausländerkriminalität, das sind Wohnungseinbrüche, Ladendiebstähle, Taschendiebstähle, das sind Bulgaren, Rumänen. Und die sind gar nicht hier, die kommen rein, das sind organisierten Banden. Das ist Bandenkriminalität, nur zufällig mit Ausländern.
Ich glaube, ich habe das schon richtig verstanden. Und ihr habt es wahrscheinlich gleich verstanden wie ich. Der Herr Reul, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, hat uns gerade erklärt, Ausländerkriminalität ist eigentlich gar keine Ausländerkriminalität. Kriminalität an diesen Hotspots in den grossen deutschen Städten werden ja von Clans und Gangs begangen in erster Linie, wo zufällig durch Ausländer und Migranten gebildet werden. Aber es sind Clans, es sind Gangs. Es hat also nichts zu tun mit dem Ausländersein, sondern es ist eine Gangkriminalität, keine Ausländerkriminalität. Jawohl, gut. Also Tote sind ja auch nicht tot, sie leben einfach nicht mehr. Und wenn jemand in einen Weihnachtsmarkt fährt und Leute über den Haufen fährt, dann hat er eigentlich nur ein Verkehrsdelikt begangen am falschen Ort. Im Stadtpark wäre es okay gewesen und jetzt ist er halt blöderweise in den Weihnachtsmarkt gefahren. Also wie kann man die Realität dermassen verhunzen wie der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, der uns erklärt, dass Gangkriminalität, dass Clans, die zu 100% aus Migranten bestehen, dass die nichts zu tun mit Ausländerkriminalität. Also, liebe Ausländer, wenn ihr wollt Verbrechen begehen, dann bitte bildet zuerst eine Gang oder einen Clan. Weil dann wird denn das nicht als Ausländerkriminalität, sondern als Gangkriminalität verbucht. Es ist wieder ein Fall, wo ich meinen Lieblingssatz muss sagen, das kann man alles gar nicht erfinden. Nicht erfinden kann man und muss man nicht, weil sie ja real existierend ist, ist Greta Thunberg. Greta Thunberg ist mittlerweile, glaube ich, zurück oder irgendwie einen Stopp hat sie gemacht in Griechenland, aber sie ist von Israel zurückgeflogen worden Richtung Heimat, nachdem sie mit ihrer komischen Flottille dort wollte nach Gaza schippern und irgendwie 2-3 Päckchen Mehl und ein halbes Kilo Zucker vorbeibringen, was natürlich nicht möglich war und was sie vorher schon gewusst hat und das Ganze als PR-Show dann hat können nutzen. Und sie ist in israelische Haft gekommen, zusammen mit ihren Gespändli. Und jetzt heisst da, sie berichte von Dehydrierung, sie habe weder Wasser noch Nahrung erhalten und sie habe Hautausschläge in dieser brutalen israelischen Haft entwickelt, wo vermutlich von Bettwanzen verursacht worden sind. Ich würde mich nicht auf den Test rauslassen, aber was Bettwanze angeht, habe ich eher das Gefühl, Greta hat die schon mitgebracht in die israelische Haft. Also, die sind nicht vorher dort gewesen, die sind jetzt da, weil Greta da war. Aber was mich dann wirklich beunruhigt hat, sie sagt auch, sie sei brutal behandelt worden, sie hätte lange Zeit auf harten Oberflächen sitzen müssen. Oh mein Gott. Greta hat müssen am Boden hocken. Also, das ist ja das, was sie eigentlich den Jugendlichen auf der ganzen Welt gesagt hat, sie sollen jetzt machen, sie sollen auf Asphalt hocken. Und jetzt Gerät auf dem Boden sitzen und sagen, oh mein Gott, ich muss auf harter Oberfläche sitzen. Das ist ein bisschen schizophren. Schauen wir uns da mal noch an, eine genaue Schilderung. Eine Kollegin von Greta sagt, sie haben die kleine Greta vor unseren Augen an den Haaren gezerrt, sie geschlagen und gezwungen, die israelische Flagge zu küssen. Sie haben ihr alles Mögliche angetan als Warnung für andere. So. Ein paar Details. Also, die kleine Greta ist mittlerweile, glaube ich, etwa 22. Das ist keine kleine Greta, das ist eine erwachsene Frau, auch wenn man es an ihren Handlungen nicht merkt. Und wenn die Israelis ihr alles Mögliche angetan hätten als Warnung für andere, dann hätten die Israelis vermutlich inzwischen ein paar Clips veröffentlicht, die zeigen, wie es die kleine Greta misshandelt als Warnung. Ist irgendwie nicht passiert, weil ich meine Zweifel habe, dass irgendetwas überhaupt von dem passiert ist, was Greta uns erzählt. Also ich halte das alles für eine ziemlich absurde Geschichte. Und komischerweise ist Greta, nachdem sie am Anfang ihr Martyrium geschildert hat, inzwischen gar nicht mehr so auskunftsfreudig. Schauen wir mal hier rein.
No, I prefer not to go into details about that.
Ah, sie will nicht mehr in Details gehen. Es ist zu schmerzhaft für Greta. Sie möchte nicht mehr darüber reden. Es ist einfach, zu traumatisierend. Sie redet nicht mehr darüber. Nachdem sie vorher irgendwie zwei Tage lang nichts anderes gemacht hat, als von dieser Tortur zu reden, die sie bei den Israelis erlitten hat. Die beste Reaktion auf die ganze Mission von Greta und Co. kommt aus Schweden. Ein Schwede sagt uns, was er davon hält. Schaut bitte da mal rein.
My name is Greta Thunberg. I'm a citizen of Sweden. If you are watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was non-violent and abiding by international law. Please tell my government to demand my and the others' immediate release.
My name is Joakim Lamotte and I'm a Swedish citizen. If you see this video, Greta Thunberg has been abducted by Israeli forces. And I have a message from the Swedish people to the Israeli government. Please keep her. We have had her so many years in Sweden and we cannot stand it anymore. So you are doing us a really big favor right now. Thank you very much.
Ja, offenbar gibt's auch Schweden, die finden, weißt du was, behaltet doch bitte Greta, gell? Behaltet sie doch bitte. Wir wollen sie nicht mehr. Wir haben sie lange genug gehabt, sind so nett und behaltet sie. Und ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Wir kommen zum Daily Wahnsinn. Ich habe in der gestrigen Sendung über den Trend geredet, dass man Pudding mit Gabel isst. So Jugendliche essen neuerdings Pudding mit Gabel. Die treffen sich miteinander irgendwo mit einem Perkel oder so, nehmen den Puddingführer, nehmen den Gabelführer, kein Löffel, Gabel, ganz wichtig, und essen da. Habe ich gestern darüber berichtet. Und wenig überraschend haben sich auch andere Medien natürlich dem Phänomen angenommen. Zum Beispiel Bajour, Chefredaktorin Ina Bullwinkel, hat etwas dazu zu sagen. Schauen wir mal das hier an. Pudding for Future heisst der Titel und sie schreibt, über den Trend, gemeinsam und im realen Leben Pudding mit der Gabel zu essen, kann man sich lustig machen, doch er verkörpert exakt das, was es angesichts zunehmender Bedrohung braucht. Mehr Wir-Gefühl, weniger Ego. Ein Wochenkommentar von Chefredaktorin Ina Bullwinkel. Ja, ich habe mich lustig darüber gemacht, Frau Bullwinkel, das stimmt, aber ich habe dort ihren Text noch nicht gelesen gehabt. Und jetzt sehe ich es völlig anders. Sie haben ja das so gut erklärt. Nein, da geht es um die Entwicklung von einem Wir-Gefühl. Also Pudding mit einer Gabel essen ist ein Akt gegen den Trend, sich nur auf sich selber zu konzentrieren, das Egomanische. Das ist ganz klar so. Und sie geht noch weiter, sie erklärt uns da noch genauer. Es kommt jetzt, Achtung, es kommt ein veritabler Schlangensatz. Ich lese aber parallel dazu vor, damit er euch nicht schwindelig wird, wenn ihr ihn leset. Schaut da bitte sehr. Die krampfhafte Vorstellung, ausschließlich seines eigenen Glückes Schmied zu sein und sein zu müssen und dass man eigentlich alles erreichen kann, wenn man denn nur hart genug strampelt, ist Ausdruck eines jahrzehntelangen neoliberalen Zeitgeists und eines Egoismusexzesses, der angesichts der immer lauteren Appelle ans Wir-Gefühl, Putin, Demokratie, Bedrohung, Klimawandel etc. nicht mehr zur heutigen Realität passen will, in der es weder Aussichten auf Wirtschaftswunder noch die Hoffnung auf anhaltenden Frieden in Europa gibt. So. Frau Bullwinkel zuerst so im fachlichen Rat von Kollege zu Kollege und ich mache es vermutlich ein paar Jahre länger als sie. Sie kommen nicht besonders intelligent hervor, nur weil sie möglichst lange Sätze bildet, ohne Punkt und Komma. Also einfach einen Schlangensatz machen mit ganz vielen Nebensätzen, bis einem wirklich schwindelig ist am Schluss, das beeindruckt niemand. Machen Sie ein paar Punkte oder von mir ein Semikolon oder was auch immer. Tun Sie sie Häppchen unterteilen, so dass man Ihre sehr interessanten Ausführungen dann auch wirklich in einem Stück kann schlucken. Aber was sie uns sagt, ist, wenn man Putin gabelt, ist das wie ein Akt gegen den neoliberalen Zeitgeist. Wahnsinn. Ja, so habe ich es noch gar nicht angeschaut. Also ich bereue meine gestrige Sendung, wo ich einfach ein bisschen mich lustig gemacht habe über die Pudding-Gabel-Geschichte. Der neoliberale Zeitgeist wird bekämpft. Komm, wir schauen mal schnell rein, wie das in der Realität aussieht. Es ist jetzt in Deutschland, Österreich und mittlerweile auch in der Schweiz wirklich ein Trend geworden. Und bitte sehr, da schauen Sie selber.
Ich bin Timo und ich habe einen Vanillepudding dabei.
Ich bin Nico und ich esse einen High-Protein-Schokoladen-Pudding.
Hi, ich bin Sandja und ich esse einen High-Protein-Grieß-Pudding und einen Paula-Pudding.
Ich bin Theo und ich habe einen High-Protein-Grieß-Zimt-Pudding dabei.
Ich heiße Albert, ich habe einen High-Protein-Pudding.
Was für
einen? Schoko.
No. Ja, da jetzt müssen wir probieren. Also ich habe keinen richtigen Pudding gefunden, ich habe so einen Proteinskier gefunden, aber ich habe ihn so schaumig, halb flüssig geschlagen, damit es ein bisschen realistischer wird. Aber ich muss zugeben, von der Konsistenz her, der lässt sich jetzt relativ einfach mit der Gabel essen. Klingt gut. Muss nicht sein, aber geht gut. Aber was ich eben auch austesten will, ist, wenn ich jetzt einen Pudding oder sowas Pudding-ähnliches mit der Gabel esse, bin ich dann nachher weniger neoliberal. Weil ich bin ein Neoliberaler. Ganz ein grusiger, richtiger, so ein rechter Neoliberaler. Und die Frage ist jetzt, wenn ich den Pudding mit Gabel esse, na, ich fühle mich immer noch neoliberal. Ich probiere es noch einmal kurz, ein bisschen. Ein bisschen flüssiger schlagen, vielleicht, damit es realistischer wird. Vielleicht ist das Problem, dass ich das allein mache. Man sollte ja in der Gruppe machen, das Wir-Gefühl stärken, weißt du, gegen den Egoismus. Nein. Also, nein, wahrscheinlich muss ich einen richtigen Pudding kaufen, so richtig flüssigen, damit es mit der Gabel richtig herausfordern wird. Und ich muss noch ein paar Kollegen finden. Ich habe ja keine Freunde, ich muss unbedingt schnell ein paar Kollegen finden. Oder auf Tinder gehen oder irgend so. Und dann die bitte mit mir zusammen einen echten Pudding mit der Gabel zu löffeln. Und dann werde ich vielleicht von dem grusigen, egoistischen Neoliberalen zu dem Wir-Mensch, der Frau Bullwinkel von Bajour ist. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich halte auf dem Laufenden und esse dann nachher in Ruhe den Pudding fertig mit der Gabel. In der Hoffnung auf Besserung. Und damit komme ich zu der Leserpost. Und da haben wir ein Witz des Tages, ein Leserwitz, den mich vor einiger Zeit schon erreicht hat. Und ich sammle die immer schön und nehme den mal wieder einführen. Ein Mann stirbt und seine Witwe geht zum Bestatter und sagt ihm, bitte tun Sie meinen verstorbenen Mann im Sarg mit dem Bauch gegen abe legen und begraben. Und der Bestatter findet mit dem Bauch, mit dem Gesicht gegen abe, wieso denn da? Und die Witwe sagt, ja, wissen Sie, falls er noch scheitert ist, dann soll er bitte wenigstens nach unten graben. Das war von der Daily Mail und meine Mailbox ist offen für Vorschläge und Ideen. Ich blende euch die Adresse ein und wie immer, abonniert den Kanal, abonniert den Lebensspalter und kommt vor allem morgen wieder vorbei, wenn es wieder heisst, der tägliche Wahnsinn, Satire, die Realsatire und alles zwischendrin. Danke vielmals fürs Dabeisein und bis dann und tschüss.